Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und an die Kulturfragen können wir thematisch gleich anknüpfen. Michael Köhler begrüßt Sie zu dieser Ausgabe. Die Deutschstunde von Siegfried Lenz, das ist ja einer der herausragenden deutschen Romane und wichtigen Werke der Bundesrepublik. Es geht um die deutsche Geschichte, die persönliche Schuld, die Frage nach Verantwortung des Einzelnen und die Künstlerexistenz. Aus Sicht eines nordfriesischen Küstendorfes wird die Freundschaft eines Polizisten und eines Malers geschildert, die am und im Dritten Reich scheitert. Der Künstler Max Ludwig Nansen, in dem rasch der Maler Emil Nolde zu erkennen ist, erhält 1943 Malverbot. Er ist weiterhin heimlich tätig und wird von seinem ehemaligen Freund, dem Dorfpolizisten Jepsen, gestellt. Noch vor Veröffentlichung des Romans, da las Siegfried Lenz als Mann von 40 Jahren im Sommer 1968 hier im Deutschlandfunk aus diesem später verfilmten Werk.
Der Mann im roten Mantel, sagte der Maler, weißt du, wann ich ihn gemacht habe? Im September 1939. Macht nix, sagte mein Vater. Ich muss Anzeige erstatten diesmal. Und du weißt, was du tust, fragte der Maler. Gut, sagte er. Wenn du glaubst, dass man seine Pflicht tun muss, dann sage ich dir das Gegenteil. Man muss etwas tun, das gegen die Pflicht verstößt. Pflicht, das ist für mich blinde Anmaßung. Es ist unvermeidlich, dass man etwas tut, was sie nicht verlangt. Was meinst du damit? Fragte mein Vater misstrauisch.
Siegfried Lenz las aus der Deutschstunde. Die Frage nach persönlichem Gewissen, die Suche nach humaner Lebensform, das alles in einem für die Zeit unüberhörbaren existenzialistischen Ton. Mit Rüdiger Suchsland, unserem Filmkritiker, spreche ich jetzt über die Neuverfilmung dieser Deutschstunde von Regisseur Christian Schwocho. In einem Moment, da eine Ausstellung über Emil Nolde, eine deutsche Legende, der Künstler im Nationalsozialismus, endgültig mit Legenden über ihn aufräumt und im Kanzleramt Gemälde abgehängt worden. Herr Suchsland, stellt sich die Neuverfilmung diesem von mir skizzierten Komplex?
Ja, sie stellt sich dem. Sie stellt sich dem doppelt, weil es natürlich einmal geht um einen Künstler unter einer Diktatur, das ist klar. Dann auch die Spiegelung dessen durch die Erzählerfigur, die ja aus dem Gefängnis heraus eigentlich so einen Besinnungsaufsatz schreibt. Das ist eben die Deutschstunde. Und spielt es natürlich auch eine Rolle, wie über diesen Film gesprochen wird in Interviews. Es gibt ein paar Interviews des Regisseurs Christian Schwocho, in denen er den Zusammenhang mit Nolde, mit der Abhängung der Bilder im Kanzleramt, noch eigens herstellt. Insofern haben wir es auf mehrere Ebenen eigentlich diese Vermischung zwischen der Nolde-Debatte, dem Film und natürlich dem Roman.
Es ist eine, was ich in ersten Bildern gesehen habe, recht eng angelehnte, historisierende Romanverfilmung, Kostümverfilmung, sage ich mal, ohne große Aktualisierung oder Problematisierung. Also aus der Sicht des Kindes Sigge Jepsen, des Sohn des Polizisten?
Ja, ist es schon. Es ist ein bisschen auch ein Besinnungsaufsatz für die Zuschauer. Also wir müssen uns auch durchaus manchmal anstrengen, um drauf zu kommen, was das mit der Gegenwart zu tun haben könnte. Es ist, soweit ich den Roman im Kopf habe, schon so, dass eine ganze Menge aus dem Roman wegfällt. Wir sollten nicht vergessen, dass es ja schon eine Verfilmung gab. 1971 hat Peter Beauvais, ein ganz großer Regisseur des deutschen Fernsehens, einen 4-stündigen Fernsehfilm daraus gemacht. Der Film jetzt ist 2 Stunden lang und der damalige großer Erfolg, der wird sich, glaube ich, diesmal nicht einstellen, weil das alles ein bisschen zu knapp erzählt ist, weil wir doch auf der einen Seite diese gediegenen Bilder haben, Kostümfilm, das trifft es ganz gut, einen Hang zu einem manchmal auch sehr altmodischen Symbolismus und überhaupt so aufgeladenen Bildern, gleichzeitig dann auch Kulissen, die ein bisschen leblos wirken, die schon so wirken wie oft im deutschen Kino, nämlich sehr glatt, ein bisschen lackiert. Man sieht eigentlich, dass das ein paar Stunden vorher erst vom Szenenbildner nochmal frisch abgespritzt und eine Woche früher hingestellt wurde. Das alles, das hat mir nicht so gut gefallen. Die Schauspieler allerdings, die spielen schon sehr gut und das ist vielleicht das, was den Film retten könnte.
Tobias Moretti und Ulrich Nöten, um mal rasch die Namen zu sagen.
Ja, vor allem.
Ich greife auf, was Sie gesagt haben. Wir sprechen ja heute am Tag der Deutschen Einheit darüber und Sie haben gesagt, was hat das mit der deutschen Gegenwart zu tun? Deutsch ist es ja zugleich Träumer und Techniker zu sein, schöpferisch und zerstörerisch, philosophisch, faustisch, entdeckend und vernichtend. Also Sie merken, ich will auf das Tragische hinaus. Ja. Vermittelt sich Ihnen das?
Das Tragische des Stoffes vermittelt sich teilweise, ja. Diese Figur des Malers Nansen, hinter dem sich möglicherweise zumindest als Inspirationsquelle natürlich Erich Nolde verbirgt, das wissen wir, der aber doch eine andere Figur ist, der einfach nicht eins zu eins mit Nolde zu identifizieren ist. Das muss man, glaube ich, ganz deutlich sagen. Dieser Nansen, das ist eine interessante Figur, weil der eben wirklich unter Druck steht. Nolde war ja ein Kollaborateur. Nolde war ein Nazi, der durfte auch immer malen, aber Seine Kunst wurde teilweise deswegen nicht ausgestellt, weil sie nicht in den Nazi-Zeitgeist passte.
Ein brauner Künstler, der entartet war. Auch das,
ja, ganz genau.
Merkwürdig, ja. Deutsch.
Ja, wobei es ja eben auch nationalsozialistischen Tendenzen gab, die den Expressionismus retten wollten als deutsche Kunst. Und das war, wenn man so will, eine innernationalsozialistische Debatte, die dann gegen Nolde entschieden wurde. Aber Nolde war niemals jemand, der wirklich mit dem Regime Probleme hatte. Das ist ja genau der Punkt der Nolde-Debatte. Nansen hat diese Probleme. Und es ist, glaube ich, falsch, Siegfried Lenz vorzuwerfen, diese Figur zu retten. Ich würde das aber ein bisschen Schwocho vorwerfen, weil er ja in Interviews den Zusammenhang hergestellt hat zu der Nolde-Debatte, den der Roman gar nicht so explizit herstellt. Das heißt, er legt quasi eine andere Schicht drüber. Und da, finde ich, muss man sich, weil Sie nach Zeitgeist, nach heute fragen, schon die Frage stellen, warum macht man denn heute so einen Film und warum macht man ihn so? Es ist ja interessant, es ist ein relativ junger ostdeutscher Regisseur, der jetzt einen Blick auf einen sehr westdeutschen Roman und auch diese westdeutsche Debatte, die damals schon um die Deutschstunde sich entfesselte, der so einen Blick wirft. Und das kommt mir dann schon so fast vor wie so ein ganz neuer Blick, der mich aber nicht wirklich glücklich macht. Da werden Dinge gerettet und da wird plötzlich so eine Form von nationaler Tradition kreiert, die eigentlich auch nichts mit Siegfried Lenz Roman zu tun hat, der ja viel stärker die Brüche zum Thema machen will.
Rüdiger Suessland über die Deutschstunde, einen berühmten Roman von Siegfried Lenz, neu verfilmt im Jahr 2019, und wir müssen uns ein neues Bild über alte Bilder offenbar machen. Wir wechseln zu einem anderen sehr deutschen Thema, das Tübinger Stift. Das war im 18. Jahrhundert eine Art, ja, sagen wir, Eliteschule. Georg Friedrich Wilhelm Hegel aus Stuttgart, Friedrich Hölderlin aus Laufen am Neckar, beide 1770 geboren, und auch der 5 Jahre jüngere Friedrich Wilhelm Schelling aus Leonberg. Sie teilten sich zeitweise sogar ein Zimmer, eine Art WG. Gemeinsam entwarfen sie das Programm des philosophischen Idealismus. Hölderlin wird dann die Götter Griechenlands anhimmeln, ohne je dagewesen zu sein. Und Hegel, der erkennt in der Geschichte den objektiven Geist der Freiheit am Werke. Lässt sich sowas, dieses Denken, ausstellen? Das Literaturmuseum der Moderne in Marbach am Neckar versucht das. Hegel und seine Freunde heißt die neue Schau, Untertitel eine WG-Ausstellung. Texte, Archivfundstücke, kleine Inszenierungen sollen dazu verführen. Nebenbei eben auch die hegelsche Philosophie soll an praktischen Fragen erprobt werden. Christian Gampert hat's versucht.
Es ist natürlich eine aparte Idee, sich Hegel, Schelling und Hölderlin als Tübinger Studenten-WG vorzustellen. Obgleich der strenge Studienalltag im Tübinger Stift vom sexuell eher freizügigen Wohngemeinschaftsleben der 1970er Jahre meilenweit entfernt war und man im Stift auch nicht um den Abwasch streiten musste. Im Literaturmuseum der Moderne erwarten uns weiß gestrichene Stühle, die für verstorbene große Geister reserviert sind und folglich leer bleiben. Dafür ist an den WG-Tischen jede Menge Text ausgebreitet, in Zettelkästen gibt es Grußpostkarten mit faksimilierten Manuskripten, die man mitnehmen und sich so seinen Katalog gleich selbst zusammenstellen kann. Der textorientierte Ansatz ist natürlich konsequent, denn Sprache war für Hegel alles.
Wie stellt man einen sehr schwierigen Philosophen wie Hegel aus, der davon geträumt hat und begeistert war, dass unsere Sprache eigentlich alles hat, womit man denken kann, weil wir mit jedem Wort ein Bild verbinden, sagt er, können wir uns eben ideal in der Sprache auch über Welt unterhalten und uns Welt vorstellen.
Sagt Kuratorin Heike Kfrereis. Die Ausstellungsbesucher sollen mit den Texten eigene Erfahrungen machen, selber philosophieren über Wahrheit, Schönheit, Freiheit. Sie können sich zu den Texten auch schriftlich äußern. Ein bisschen Werkstattatmosphäre hat mit der neuen Direktorin Sandra Richter in Marbach Einzug gehalten. Das Literaturarchiv selber hat allerdings nicht sehr viele originale Hegel-Manuskripte. Aus ihnen lässt sich aber lernen, dass Hegel nicht nur dialektisch dachte, sondern auch schrieb, zweispaltig, damit man links in Frage stellen konnte, was man rechts postuliert hatte. Man muss sich immer vor Augen halten, dass ein großer Teil der Werke aus Vorlesungsmitschriften besteht. So sitzen am WG-Tisch nun auch ehemalige Studenten, Hörer wie David Friedrich Strauss, der Hegels Tod im November 1831 mit einem großen Kreuz im Vorlesungsskript vermerkt, oder der Ästhetiker Friedrich Theodor Fischer, später in der Paulskirche. Beide werden sich vom Meister wegen dessen Humorlosigkeit später distanzieren. Hegels Vorstellung vom Lauf der Weltgeschichte als einem logisch voranschreitenden Prozess, in dem sich der Gedanke der Freiheit zwangsläufig entfalten werde, war auch in vielen 68er-WGs verbreitet, wenngleich meist marxistisch verbrämt. Die Ausstellung lässt nun diverse WG-Genossen Hegel heftig widersprechen, vor allem Theodor W. Adorno, dessen negative Dialektik nach den Erfahrungen des Dritten Reichs eine Absage an die Phänomenologie des Geistes war. Auch Goethe wird mit seiner Farbenlehre als Widerpart eingeführt. Mit einem gelben Glas, das er Hegel zum Geburtstag schenkte, kann man experimentell Farbveränderungen an schwarzen oder weißen Tüchern hervorrufen. Goethe also der Erfahrungswissenschaftler, Hegel der reine Denker. Natur gegen Geist. Andere Streits sind weniger sublim. Schopenhauer unterstellte Hegel kurzerhand eine Bierwirtschaftsphysiognomie. Kafka lernte von Hegel etwas über das Herr-Knecht-Verhältnis. Heinrich Heine hatte in den Vorlesungen dankbar wahrgenommen, dass ich selbst hier auf Erden der liebe Gott sein kann. Nicht ohne ironisch anzumerken, dass die Gottgleichheit des Menschen doch erheblich von Geld und Gesundheit abhänge. Eine sehr große WG also. Problematisch an ihr ist, dass die Mitmachmöglichkeit, das Mitmachtheater in der Ausstellung offenbar für alle Altersstufen gilt.
Wir haben uns natürlich auch lange gedacht, machen wir eine Ausstellung für Spezialisten, und haben dann gesagt, nein, eigentlich möchten wir genau sowohl die Kinder wie die Erwachsenen nochmal in den Stand bringen, wann fange ich tatsächlich an, mich darauf einzulassen und philosophisch zu denken.
Aber welcher 12-jährige Schüler möchte sich mit Hegel beschäftigen? Vielleicht ist der Zugang zur hegelschen Dialektik bei Robert Gernhardt am einfachsten zu haben. Im Stuttgarter Hegelstübchen zeichnete er einst einen kleinen Cartoon in 3 Akten: Theke, Antitheke, Syntheke. An der Syntheke stehen 2 Trinker. Prost!
Sagt Christian Gampert. Das Münchner Gärtnerplatztheater hat Karl Orffs Kammeroper Die Kluge in einer reduzierten Fassung uraufgeführt. Es handelt sich um die Geschichte von dem König und der klugen Frau. Musik und Libretto von Karl Orff aus dem Jahr 1942, der übrigens nächstes Jahr 125 geworden wäre, nach dem Märchen Die kluge Bauerntochter der Gebrüder Grimm. Eine reduzierte Fassung heißt für 15 Instrumentalsolisten von Wilfried Hiller und Paul-Leonard Schäffer. Gestern war also Uraufführung, Altersempfehlung ab 10 Jahren, das Ganze in 80 Minuten. Ein musikalisches Märchen also, für Groß und Klein. Jörn Florian Fuchs habe ich gefragt, sagen Sie doch erstmal was zu Wilfried Hiller und zum Stück.
Naja, Wilfried Hiller ist eine Lokalgröße in Bayern, in jedem Fall. Vielleicht ist es auch außerhalb von Bayern nicht ganz unbekannt, dieser Name. Er hat etliche Opern geschrieben, die durchaus auch mal volkstümliche Sujets etwa verarbeiten. Und ist auch in bayerischer Mundart viel komponiert. Das verbindet ihn natürlich mit Karl Orff, dessen Schüler er ja und Vertrauter er über viele Jahre war. Und nun hat er eben für das Gärtnerplatztheater zusammen mit einem Kollegen diese Fassung erstellt, die im Grunde das große Orff-Orchester wirklich reduziert und die etwas perkussiver, noch etwas zackiger und auch vielleicht mechanischer ist als die Vorlage. Das Stück selber, Die Kluge von Orff, ist eine von 2 Märchenopern, die Orff komponiert hat. Und besticht einerseits musikalisch eben durch diese sehr haptische Musik, durch das sehr rhythmische, sehr gleich ins Blut schießende, was man aus der Carmina Burana etwa von ihm kennt, ist ansonsten aber sehr im tonalen Bereich, also gut nachvollziehbare Musik in einer auch recht gut nachvollziehbaren Handlung.
Die Geschichte einer Bauerstochter, einer klugen Frau, von der der König fasziniert ist und sie heiraten will. Ein Spiel um Macht. Worum geht es im Stück?
Dazu sage ich gar nichts. Dazu lasse ich die Musik sprechen.
Thank you.
Ja, da findet also ein Bauer, den wir gerade gehört haben, gesungen hat da recht gut Christoph Seidel den Abend. Dieser Bauer, der findet einen Mörser auf einem Acker des Königs und der dazugehörige Stößel fehlt aber. Und seine Tochter sagt eben, nein, sag mal gar nichts, dass du das gefunden hast, denn sonst denkt der König, du hast dieses dazugehörende Teil eben gestohlen. So ist das Ganze auch, wobei Mörser und Stößel ehrlich gesagt hat natürlich auch, wenn man das etwas kurz schließt, gleich schon vielleicht eine erotische oder tiefenpsychologische Bedeutung zum Zumindest. Das könnte man also herausarbeiten, wie in vielen Märchenstoffen. Und ansonsten geht es auch aber um letztlich eine Emanzipationsgeschichte, weil eben diese kluge Tochter, diese kluge junge Frau am Ende sogar in dieser Inszenierung ist es dann allerdings auf den Königsthron geht und sie bekommt nach einigen Verwirrungen am Ende nämlich, als es fast schief geht, die Sache, dass sie vom Hof vertrieben wird und der König sagt, nimm eine Truhe und da packst du das rein, was dir am liebsten ist und sonst musst du den Hof verlassen und sie packt aber den König rein. Und das ist natürlich eine geniale Pointe, er ist ihr am liebsten und so gibt es ein Happy End.
Sie nehmen mir die Frage weg, wie kommt die kluge Bauerstochter weg in diesen unseren Zeiten von MeToo beherrscht und von Emanzipationsfragen. Wichtig aber noch finde ich das schöne Musikbeispiel, was Sie gespielt haben, da hört man nämlich die geradezu archaische motorische Musik der Wiederholungen und des einfachen Volkstümlichen, ist das so richtig?
Genau. Und das funktioniert natürlich gut. Das funktioniert, denke ich, auch immer noch heute. Es gibt ein paar Stellen, wo es dann ein bisschen ruhiger wird, wo es auch sehr süffig, sehr ja, harmonisch, liebevoll, fast ein bisschen kitschig wird. Aber wenn man ein Ensemble hat, wie das in München war, etwa mit Sophie Mitterhuber, die diese Tochter gesungen hat, dann funktioniert das gut. Die haben sich da mit aller Werf hineingeworfen in diese Partien. Andreas Kovalevitz hat dieses kleinere Orchester auch sehr gut und pointiert und zackig dirigiert. Man kann eines an diesem Abend wirklich einwenden oder muss man vielleicht auch einwenden. Der junge Regisseur Lukas Wachernick, er inszeniert das auf der Studiobühne im Gärtnerplatz auf einem Gerüst. Da ist unten dann ein Kerker zu sehen. Obendrauf ist der Thron. Ansonsten ist alles sehr düster, alles ein bisschen Lack und Leder. Also warum jetzt die Sträuche, die es in dem Stück gibt, zum Beispiel so ein bisschen wie aus dem SM-Club wirken, das weiß ich nicht genau. Das bleibt ein bisschen die Frage bei dem Ganzen.
Sagt Jörn Florian Fuchs über die Kluge am Gärtnerplatztheater. Don't be evil, sei nicht böse. So hieß bis 2018 das inoffizielle, durchaus etwas fragwürdige Unternehmensmotto des Internetgiganten Google. Don't be evil, so heißt auch der neue Abend von Regisseur Kai Voges an der Berliner Volksbühne. Voges als Intendant am Theater Dortmund bekannt, wechselt kommende Spielzeit ans Wiener Volkstheater. Als Experte, Theaterexperte für Themen aus der digitalen Welt gilt er manchen Kritikern. Für ihn muss das Leben heute durchaus anders als eine abgeschlossene Geschichte beschrieben werden. Eher wie ein Zeitstrahl, eine Timeline aus Privatem, Politischem und Banalem. Barbara Behrendt über digitale Gegenwart im Theater.
Ein Schulmädchen mit Röckchen und Zöpfen steht mitten im blinkenden Würfel mit tausenden aufflammenden Newsbildchen und wird irre angesichts der Kriegsfronten auf den unterschiedlichen Plattformen der sozialen Medien.
8chan steht für freie Meinungsäußerung, ist aber laut den Medien voller gewaltbereiter Nazis. Aber Reddit steht auch für freie Meinungsäußerung, ist aber laut den Medien nicht voller gewaltbereiter Nazis. Aber auf Reddit sind doch trotzdem die Incels und die Identitären aktiv.
Ja, das Internet, es ist undurchschaubar. Und es ist bevölkert von Trollen, Hatern und Narzissten, die im besten Fall nur über Rucola lästern.
Rucola, warum? Das ist einfach nur Unkraut. Unkraut aus Italien und deswegen hast du Glück gehabt. Ja, überall, wo du hinkommst, kriegst du Rucola drauf. Es schmeckt, als würdest du eine Wiese beißen. Wobei, da kann er freiwillig in die Wiese beißen. Was soll der Quatsch?
Oder aber über Greta Thunberg.
Da ist ein Jugendlicher aus Schweden, die um jeden Preis Aufmerksamkeit für private Emotionen haben möchte. Ja, für ihre angeblich zerstörten Träume. Ja.
Im flimmernden Kubus treten die 8 Schauspielerinnen und Spieler nach vorn. Sie geben Witzfiguren in Wollsocken und Pantoffeln oder in Cowboy-Montur, die von der Kamera mehrfach an die Würfelseiten projiziert werden. Ein noch so großer Kulturpessimist hätte kaum lächerlichere Splitter aus dem Netz fischen können. Das pseudo-coole Teenager-Pärchen, das in vielen Videos wie Bonnie und Clyde vor der Polizei flieht, kriegt umso mehr Zuschauer, Likes und Herzchen, je radikaler es herumballert. Und auch Narziss darf nicht fehlen, der sich in einem Boden spiegelt, der so schwarz glänzt wie ein Smartphone-Display. Zwischendurch Zitatfetzen von Thomas Mann, Franz Kafka, Gilles Deleuze und Slavoj Žižek. Am Anfang wird Brechts Radiotheorie zitiert, in der er sich den Rundfunk als ein interaktives Medium gewünscht hat und so die Möglichkeiten des Internets vorausdachte.
Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens. Ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also dem Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen.
Mit einem aufgezeichneten Hippie-Party-Exzess wird dann die einstige Utopie des partizipativen Mediums ad absurdum geführt, das im Dienste der Gedankenfreiheit stehen sollte.
Eine Zivilisation des Geistes.
Die Internet-Euphorie der 2000er Jahre ist hier wie weggeblasen. Dass der Netzenthusiast Kai Voges, der die digitalen Möglichkeiten bislang spielerisch für die Bühne auslotete, jetzt zu so einer düsteren Bestandsaufnahme kommt, ist in der Tat bemerkenswert. Dass die virtuelle Welt kein von Toleranz geprägter Kuschelort ist, dürfte allerdings hinlänglich bekannt sein. Dieses Einrennen sperrangelweit offener Türen wäre auszuhalten, würden wir als Zuschauer bei unserem Netzverhalten gepackt, würde der Abend ein kleines bisschen wehtun, würden wir uns an irgendeiner Stelle für diese digitale Jauchegrube mitverantwortlich fühlen. Doch von Ursachenforschung oder Bewältigungsstrategien keine Spur. Kaum ein Zuschauer wird wissen, dass die Bonnie und Clyde-Clips auf die Biografie russischer Teenager zurückgehen, die sich 2016 am Ende der Verfolgungsjagd mit der Polizei tatsächlich umbrachten. Voges dient der Fall lediglich als Lachnummer. Darüber hinaus wird man von harten Sounds und Videobildern bombardiert und blickt auf Karikaturen in Einhorn-, Frosch- oder Cowboy-Kostümen, die höchstens zum Schenkelklopfen dienen. Das macht den Abend so erkenntnisreich wie 2 Stunden YouTube-Surfing. Man kann nur abschalten.
Sagt Barbara Behrendt über Don't Be Evil an der Berliner Volksbühne. Und jetzt zur Kulturpolitik in Osteuropa. Seit 4 Jahren ist in Polen die rechtskonservative Partei PiS an der Macht. Und die hat von Anfang an deutlich gemacht, dass sie auch in der Kulturpolitik ihren nationalkonservativen Stempel aufdrücken will. Ein Beispiel ist das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Dort hat die PiS den Direktor kaltgestellt, obwohl dessen Vertrag noch lief. Die Ausstellung, sie erzähle zu wenig über polnischen Heldenmut, so lautet einer der Kritikpunkte, weiß Florian Kellermann zu berichten.
Dariusz Stola verabredet sich in einem Café. Ein Büro hat er nicht mehr. Seit 4 Monaten ist er praktisch arbeitslos. Er hat Vorträge in den USA, in Israel und Australien gehalten und eine große Radtour gemacht. Dabei sollte der 55-Jährige längst an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Das Museum für die Geschichte der polnischen Juden in Warschau, kurz Polin. Ich bin dort jetzt ein Gast wie jeder andere. Ab und zu gehe ich dort in ein Konzert oder zu einem Vortrag. Letztens habe ich die Ausstellung Gdynia Tel Aviv gesehen. Ich habe nur deshalb keine Eintrittskarte kaufen müssen, weil ich zur Vernissage eingeladen war. Meine Karte als Mitarbeiter musste ich abgeben. 5 Jahre lang war Dariusz Stola Direktor. Unter ihm wurde Polin eröffnet und erhielt internationale Auszeichnungen. Im Mai gewann Stola die Ausschreibung für seinen Posten erneut. Der Auswahlkommission gehörten Vertreter von Museumsverbänden und jüdischen Organisationen an. Doch der Kulturminister von der rechtskonservativen Partei PiS weigert sich, Stola auf den Posten zu berufen. Damit schade er dem Museum, meint Stola. Die Mitarbeiter sind verunsichert. Sie wollen wissen, wie ihre Zukunft aussieht. Das schadet auch dem Ansehen des Museums. Und das ist dir besonders schlimm, denn das Museum lebt zu einem erheblichen Teil von Spenden, von Privatpersonen und Firmen. Ich bin darüber sehr beunruhigt. Kulturminister Piotr Gliński führt keine fachlichen Argumente für seine Abneigung gegen Stola ins Feld. Stola sei ihm politisch nicht genehm, erklärte er vor wenigen Tagen einem polnischen Radiosender.
Die Situation in dem Museum ist absolut nicht stabilisiert.
Die Situation im Museum ist stabil. Dort arbeiten weiterhin die Leute, die unter Stoller eingestellt wurden. Nur eines hat sich geändert. Das Museum engagiert sich nicht mehr politisch gegen die Regierung, wie es in den vergangenen 3 Jahren der Fall war. Dort gab es viele Veranstaltungen, die, milde gesagt, politisch einseitig waren. Dariusz Stoller widerspricht. Sein Verhältnis zur polnischen Regierung habe sich erst im vergangenen Jahr getrübt. Erst kritisierte er das sogenannte Holocaust-Gesetz, das die PiS verabschiedet hatte. Das Gesetz stellte es unter Strafe, der polnischen Nation oder dem polnischen Staat eine Mitverantwortung am Holocaust zu geben. Unter dem Protest aus Israel und den USA entschärfte das Parlament das Gesetz später. Dann gab es im Museum eine Ausstellung zum März 1968, zu einer Welle des Antisemitismus im kommunistischen Polen. Dariusz Stoller. Ich habe damals noch gescherzt, dass sich die Regierung über die Ausstellung freuen dürfte. Schließlich waren es vor allem Leute aus dem rechten politischen Lager, die sich in der polnischen Geschichte als Antisemiten hervorgetan haben. Aber 1968 haben die Kommunisten eine antisemitische Kampagne gestartet. Für diese Ausstellung haben wir viele ungerechte Vorwürfe bekommen. Dafür sorgten vor allem einige aktuelle Beispiele für antisemitische Äußerungen, die der Ausstellung beigefügt waren. Sie stammten von Publizisten aus dem Unterstützerumfeld der PiS. Die Ausstellung wurde mit 116.000 verkauften Karten die meistbesuchte in der Geschichte Polens. Dariusz Stoller hat inzwischen die Hoffnung verloren, dass er noch auf den Posten des Direktors berufen wird. Aber eigentlich sollte ich Minister Gliński dankbar sein. Ich habe noch nie so viel Unterstützung von Historikern aus der ganzen Welt erfahren, sogar von der Europäischen Vereinigung der jüdischen Museen. Das hat mich sehr erfreut, dass wir so viele Freunde auf der ganzen Welt haben. Das Polin wird indes bis auf Weiteres ohne Direktor bleiben. Denn eine andere Person, die nicht von der Kommission des Museums ausgewählt wurde, darf Gliński auch nicht berufen.
Florian Kellermann berichtete. Die Kulturmeldungen fehlen, Susanne Lurwig hat sie.
Die Causa Eike Schmidt sorgt weiterhin für Aufregung. Ganz Wien oder zumindest die Kulturszene ist entsetzt, dass der deutsche Kulturmanager in letzter Sekunde doch nicht ans Kunsthistorische Museum wechselt. Wir haben bei Kultur heute darüber berichtet. Heute, da geht der Streit in eine weitere Runde. Schmidt hat damit nicht nur das Image des Museums beschädigt, er hat auch seinem Ruf als Ehrenmann in der Kulturbranche keinen allzu großen Dienst erwiesen, schreibt die Wiener Zeitung. Und inzwischen sind auch die Italiener nicht mehr ganz so begeistert, dass der 51-Jährige weiterhin die Uffizien leiten möchte. Italiens Kulturminister Dario Franceschini erklärte, bevor er Schmidt zusagen könne, müsse klar sein, dass es zu keinen Problemen mit Österreich und der österreichischen Regierung kommen darf. Wenn das nicht klappt, vielleicht findet sich ja wie in Wien eine engagierte Frau wie Sabine Haag, die kurzfristig in Florenz auch noch einspringt. Die Interimschefin der Kunsthistorischen Sammlung Wien bleibt ja weiterhin im Amt, füllt die durch Eike Schmidt entstandene Lücke und das alles für weniger Geld. Sabine Haag hatte sich 2017 um eine Verlängerung ihres Vertrages in Wien beworben und wurde abgelehnt. Nicht abgelehnt, sondern begeistert gefeiert wurde John Cleese, ein Weltstar, zumindest im Fach Comedy. Gestern wurde er mit dem Deutschen Comedy-Preis für sein Lebenswerk geehrt. Der 79-Jährige adelte damit die Gala zum 20-jährigen Jubiläum in Köln. Und in seiner Dankesrede bekundete er, dass er mit einem Eierlöffel Fledermäuse töten könne. Den Satz soll er übrigens auf Deutsch gesagt haben. Ohnehin bekannte er sich zu einer tiefen Liebe zur deutschen Kultur. John Cleese ist hierzulande als Mitglied der Comedy-Truppe Monty Python bekannt. In England schätzt man ihn vor allem für seine Stechschritt-Parodie eines Nazi-Deutschen in der Fernsehserie 40 Towers. Die Laudatio auf den Engländer hielt der herbstblonde Thomas Gottschalk. Und er verfiel gleich in eine kulturpessimistische Stimmung, weil er meinte, dass einige der Anwesenden bei der Comedy-Preisgala Monty Python und damit John Cleese womöglich gar nicht kennen. Das, so Gottschalk, sei wie ein Germanistikstudent, der Thomas Mann nicht gehört habe. Ob Gemütlichkeit zu Thomas Mann bevorzugten Ausdrücken zählte, ist nicht bekannt.
Aber seit heute wissen wir, Gemütlichkeit ist das schönste deutsche Wort. Zu diesem Ergebnis kam eine Abstimmung des Sprachmagazins Deutsch Perfekt, an der sich Deutschlernende aus insgesamt 46 Ländern beteiligt haben. Die Plätze 2 und 3 belegten in der Abstimmung die Wörter Schmetterling und Eichhörnchen. Aber wir bleiben bei gemütlich und in diesem Sinne einen gemütlichen Abend.
Von Kultur heute war es das. Nach uns gleich die Nachrichten, dann ausführlich die Information am Abend, wie gewohnt. Ein Thema doch natürlich die Einheitsfeiern in Deutschland, aber auch ein tödlicher Zwischenfall in Paris. Ihnen einen guten Abend.